Ich bete noch, bevor ich anfange. Herr Jesus, wir kommen jetzt zu dir und wir wollen jetzt auch dein Wort betrachten. Herr Jesus, wir wollen ja Anwendungen daraus finden und ich möchte dich einfach bitten, dass du mir hilfst, auch richtig zu reden, ja, dass du die Lippen gebrauchst auch und möchte dich auch bitten, dass auch die, die zuhören, dass du da auch Ohren und Herz und Verstand und alles auch öffnest, dass sie es auch gut prüfen. Ja, Herr Jesus, und segne du einfach dein Wort. Amen. Ja, ich wollte das, was ich heute predige, eigentlich auslassen. Wir befinden uns in Hebräer 11, aber ich bin nicht von losgekommen. Ich wollte es auslassen, nicht weil ich mich davor drücken wollte, sondern einfach, weil der Hans-Peter da schon mal vor ein paar Monaten eine ähnliche Predigt hatte, zwar aus 1. Mose, aber mit einigermaßen gleichen Inhalten. Es wird sich bestimmt auch das ein oder andere überschneiden, aber ich habe heute doch ich blicke von Hebräer 11 auf diesen Text. Und nicht von Mose aus, da ist die Richtung schon mal die andere. Okay, und zwar, ich habe da zwei ganz tolle Jungs zu Hause. Und die haben einen Traum. Die möchten nämlich Fußballer werden. Ja, ich habe ihnen schon gesagt, sie müssen auch noch einen Plan B in der Tasche haben. Da hat der eine sich überlegt, er wird Polizist. Jetzt hat er mitbekommen, da muss man aber 1,60 Meter groß werden. Es bleibt doch wieder nur Fußballer übrig. Auf jeden Fall, sie verfolgen dieses Ziel, Fußballer zu werden, ganz akribisch. Die trainieren jeden Tag. Und ja, ich finde, sie sind auch echt gut. Ob es reicht, müssen dann irgendwann andere entscheiden. Ja. Aber dazu, dass sie sich vorbereiten, gehört auch, dass wenn sie dann, also wir haben so Zeitkontingente, wo sie an Medien dürfen. Und da ist relativ schnell klar, was die da machen. Ja. Da gibt es dann YouTube und da schauen sie sich dann Videos an von Messi, von Ronaldo, Maradona, Zidane oder auch von mir. Nein, Spaß. Also sie schauen sich irgendwelche Fußballstars an und versuchen dann gewisse Sachen einfach nachzumachen, die sie dort sehen. Die Hebräer oder der Hebräerbriefschreiber, der schreibt ja an Juden und er hat ihnen ganz viel erklärt über 10 Kapitel hinweg. Und jetzt am Schluss zeigt er ihnen auch viele Vorbilder, die Helden in ihrem gesellschaftlichen, religiösen Kontext und so weiter sind. Und so wie man bei den Fußballern verschiedene Aspekte abschauen kann. Du kannst nicht von jedem alles abschauen, sondern du schaust dir gewisse Sachen ab. Bei einem schaust du zum Beispiel nach Dribblings, beim anderen, da schaust du, boah, was hat der für eine tolle Schusstechnik. Der eine hat vielleicht eine wunderbare Spielübersicht, der eine kann besondere Tricks. Und so kann man auch bei diesen Helden oder bei dieser Hall of Fame, da gibt es so ganz tolle Begriffe, wie man dieses 11. Kapitel im Hebräerbrief beschreibt, so kann man bei diesen Leuten verschiedene Aspekte feststellen. Ich werde da nachher genauer drauf eingehen. Wir haben das letzte Mal uns den Abel angeschaut und heute werden wir uns den Henoch anschauen und auch gucken, was wir von dem Henoch abschauen können, was er besonders gut macht oder wo er ein Vorbild ist oder wo es auch gar keine andere Möglichkeit gibt. Also diese Helden hier, das wären dann nicht Messi, Zidane, Ronaldo und so weiter, wie sie heute heißen im Fußball, sondern das wären hier dann Abel, Henoch, Noah, Abraham und so weiter. Was ist mit dir? Was ist mit mir? Wer sind meine Vorbilder? Beziehungsweise, was ist mein Ziel? René und Ramon, ist klar, die wollen Fußballer werden. Was wollen die Hebräer-Christen? Eigentlich wollen sie ewiges Leben, kann man so zusammenfassen. Sie wollen, und was wollen wir? Was willst du? Was will ich? Warum gehe ich heute zur Wahl? Warum setze ich mein Kreuzchen? Weil ich dadurch ein bisschen die Zukunft für die nächsten 4 Jahre mitgestalten, ein bisschen mitbestimmen will. Das ist zwar minimal, der Einfluss. Es sind ja noch 80 andere Millionen, die da mit ihr Kreuzchen machen und so weiter. Aber den kleinen Einfluss, den möchte man nehmen. Und es ist uns wichtig, es ist auch gut, dass wir das tun. Aber letztendlich wissen wir jetzt schon, dass um 18 Uhr nicht das Wunschergebnis dastehen wird. Egal, was du, was ich für Vorlieben habe, wir wissen, das letztendliche Wunschergebnis und irgendwie der Glaube, dass alles besser wird, den haben wir alle nicht so richtig. Aber wir wollen leben. Ja. Da diskutieren wir auch mit unserem Chef drüber, wie viele Urlaubstage ich habe, was ich für ein Gehalt habe, damit ich mir mein Leben oder das, was ich mir unter Leben vorstelle, auch leisten kann. Es gibt da ganz ein ganz tolles Zitat von C.S. Lewis. Wenn du in dir selbst ein Bedürfnis entdeckst, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann kannst du daraus schließen, dass du für eine andere Welt erschaffen bist. In Prediger 11, Vers 3 steht im Prinzip das Gleiche. Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt. Ohne dass der Mensch das Werk, welches Gott getan hat, nicht von Anfang bis Ende herausfinden könnte. Irgendwas ist in uns, das immer magnetisch doch von etwas anderem angezogen wird. Ja, wir haben das jetzt von Julia gehört und uns ging es auch so. Irgendwann haben wir uns dann entschieden, weil wir gemerkt haben, wir müssen noch woanders ein wichtigeres Kreuzchen machen, beziehungsweise ein anderes Kreuz ist noch viel wichtiger in unserem Leben. Ja, und wenn man dann so als Christ lebt, anfängt, dann hat man gewisse Vorstellungen. Andere Leute haben Vorstellungen und manchmal wird es im Christenleben auch schwierig. Und ich habe mir gedacht, den Henoch, den lassen wir nicht aus. Den nehmen wir uns heute nochmal durch. Wir lesen mal in Hebräer Kapitel 10, den Vers 38. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus Habakuk 2, Vers 4. Und da steht geschrieben, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das Zitat verwendet nicht nur der Hebräerbriefschreiber hier, sondern es verwendet auch Paulus, zum Beispiel im Römerbrief, im Galaterbrief. Es wird öfters zitiert, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ursprünglich steht es bei Habakuk. Ein Prophet, der total enttäuscht ist von dem, wie es um ihn herum aussieht, und Gott muntert ihn auf und sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Dann geht es weiter, doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen, zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Ich lese jetzt weiter bis Vers 6, Kapitel 11, Vers 6. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte, und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Ich habe vorher gesagt, an diesen Glaubenshelden, dass wir verschiedene Aspekte feststellen können. Jetzt schauen wir zurück, denn Abel haben wir das letzte Mal betrachtet. Welcher Aspekt vom Abel ist für dein und mein Glaubenleben wichtig? Wisst ihr es noch? Steht im Text drin. Heute traut sich noch keiner so richtig. Okay, dann beantworte ich selber. Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei. Der Aspekt, den wir bei Abel finden, ist, er hat das richtige Opfer. Und Kain, er hat das falsche Opfer. Er hat ein ungeeignetes Opfer. Wir sehen, Abel erfährt durch das bessere Opfer Rechtfertigung. Kain erfährt durch ungeeignete Opfer Verurteilung. Und wir haben uns das letzte Mal das angeschaut, was das für unser Leben bedeutet. Wir können Gott nicht beeindrucken und uns heraussuchen, wie wir Gott beeindrucken wollen. Dadurch, dass ich ja jetzt besonders viel zum Beispiel irgendwo spende oder dadurch, dass ich jemanden ertrag, den ich gar nicht leiden kann oder. Es gibt keine Möglichkeit. Das Einzige, womit ich Gott gefallen kann, ist, dass ich das richtige Opfer zur Bedeckung meiner erkannten Schuld verwende. Und was das bessere Opfer, was das richtige Opfer ist, das hat uns der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 9 ausführlich erklärt. Für Abel damals, es war ein anderer Kontext, da war das richtige Opfer ein Tier, das stellvertretend für ihn getötet werden musste. Woher wusste Abel das? Naja, der Mensch hat Adam und Eva haben im Garten Eden auch versucht, mit eigenen Mitteln sich zu bedecken, war völlig unzureichend. Und das Richtige, was Gott ihnen dann gab, war ein Pelz oder ein Fell oder was auch immer. Auf jeden Fall von dem Tier. Und daraus konnte der Abel schließen, Gott will ein stellvertretendes Opfer. Er will nicht etwas, was ich mir selber zusammenbastel. Also, und das richtige Opfer jetzt für uns heute, Hebräer Kapitel 9, ist, dass wir das ultimativ beste Opfer akzeptieren, nämlich Jesus Christus, die Erfüllung von allen Opfern. Das wird den Hebräern erklärt, ich erwähne es jetzt einfach nur nochmal im Rückblick. An Abel siehst du, dass wenn du dich auf das richtige Opfer verlässt, dann wirst auch du gerechtfertigt. An Kain siehst du, wenn du dich auf das ungeeignete Opfer, auf Werke und so weiter verlässt, dann wirst auch du verurteilt. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Wer glaubt, das sehen wir auch schon bei Abel, der vertraut auf das Reden, auf die Verheißungen Gottes. Es ist nochmal etwas dazu, was ist das Wesen von Glauben, haben wir das letzte Mal auch ausführlich betrachtet. Und wir sind dazu aufgerufen als Gläubige, dass das, was wir glauben, in unserem Leben Substanz wird. Es wird sichtbar. Das Unsichtbare muss durch unser Leben sichtbar werden. Irgendwie. Jetzt schauen wir uns den Henoch an. Wir lesen uns nochmal die Verse 5 bis 6. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Jetzt schauen wir uns mal an, was sagt dieser Text über Henoch aus? Was sind die Aussagen über Henoch? Es sind zwei Aussagen. Henoch wurde entrückt und Henoch glaubte Gott. Gott hatte Wohlgefallen an ihm. Was sagt der Text über Gott aus? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und Gott belohnt die, die ihn suchen. Die Schlussfolgerung: Henoch suchte und fand Gott. Er lebte durch Glauben, sodass Gott ihn mit Entrückung belohnte. War jetzt der Glaube Henochs ausschlaggebend für die Entrückung? Ja und nein. Gott hat entschieden, dass er Henoch entrücken wollte. Also du kannst nicht dadurch, dass du jetzt sagst, du wirst jetzt besonders stark glauben, Gott dazu zwingen, dich zu entrücken. Das kannst du nicht. Ja. Aber du kannst darauf hoffen, dass Gott es vielleicht tun wird. Gott wird dich in irgendeiner Art und Weise belohnen. Aber in welcher, das entscheidet er. Henoch wusste es auch nicht. Wenn wir noch ein bisschen mehr über Henoch wissen wollen, müssen wir unweigerlich in 1. Mose 5 reinschauen. Und 1. Mose 5 beginnt: Dies ist das Buch der Geschichte von Adam. Das ist ein ganz wichtiger Vers im ersten Buch Mose, weil dadurch immer die Struktur aufgeteilt wird. Immer wenn kommt, dies ist die Geschichte oder dies ist das Buch der Geschichte, dann sagt der Schreiber vom ersten Buch Mose, jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Auf Hebräisch heißt es Toledot. Ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Dies ist die Toledot von Adam, oder dies ist das Buch der Geschichte der Menschen, könnte man auch sagen. Oder des Menschen, weil Adam bedeutet ja Mensch. Und wie sieht diese Geschichte aus? Nun, da wird jemand geboren, also Adam wird erschaffen, aber nach Adam wird jeder geboren. Dann gibt es einen wichtigen Punkt, der erwähnt wird. Er zeugt einen Nachkommen. Und jeder, der Kinder hat, der weiß, das ist schon etwas Besonderes. Ja, und dann steht geschrieben, dann lebt er eine gewisse Weile und dann stirbt er. Und im Prinzip ist es eine Riesentafel jetzt hier in Kapitel 5, wo ja ein Totenregister quasi, so ein Ahnenregister. Und bei jedem steht dran, er starb, er starb, er starb. Und dann die Nummer 7, das ist der Henoch, bei dem ist es anders. Der durchbricht diese Kette. Vers 21, 1. Mose 5, Vers 21. Und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang. nachdem er den Methuselah gezeugt hatte und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Das steht jetzt im Hebräerbrief leider so nicht geschrieben. Da steht nur geschrieben, Gott hatte Wohlgefallen an ihm. Und hier steht geschrieben, Henoch wandelte mit Gott. Und das ist der Punkt, der bei Henoch wichtig ist, den wir auch für uns übernehmen müssen. Henoch wandelte mit Gott. Der Henoch, über den Henoch steht hier geschrieben, die Geschichte, die beginnt erstmal wie bei jedem anderen. Der Henoch wird geboren und er wird 65 Jahre alt. Mit 65 Jahren zeugt er seinen ersten Sohn. Und irgendwie ist bei ihm mit dieser Geburt, da geht irgendwas einher. Was wird uns nicht beschrieben? Wir sehen bloß, dass es gewisse Auswirkungen hat. Ich würde jetzt mal sagen, wie beim Johannes, der hat den Lichtschalter gefunden. Es steht hier geschrieben, dass nach der Geburt von Methuselah lebt oder wandelt Henoch 300 Jahre lang mit Gott. Ab der Geburt von Methuselah. Und dieser Name von Methuselah, der ist ja auch besonders. Wenn wir Judas 14 hinzuziehen, da steht geschrieben, dass Henoch ein Prophet war im Buch Judas im Neuen Testament und dass er Gericht predigte. Und der Name Methuselah bedeutet so etwas wie, das Gericht wird kommen. Und wenn wir jetzt hier mit den Zahlen hin und her rechnen, dann stellen wir fest, in dem Jahr, wo Methuselah stirbt, in dem Jahr kommt die Flut. In Judas 14 wird aber gesagt, er predigte nicht die Flut als Gericht, sondern er predigte das Kommen des Herrn. Das heißt, er hat noch viel, viel weiter gesehen. Das, wo wir auch schon drauf warten. Aber Methuselah war jetzt erstmal eine Prophetie und diese Prophetie findet sich im Namen seines Sohnes wieder. Das finden wir öfters bei den Propheten. Ganz bekannt ist auch bei Jesaja, dass die Namen der Kinder prophetische Bedeutung haben, bei anderen Propheten auch noch. Und hier bei Henoch ist es eben auch so. Der Henoch nennt seinen Sohn, das Gericht wird kommen. Und gleichzeitig mit dem Gericht, mit der Ankündigung des Gerichts, sehen wir an der Länge, an Jahren, wie lange Methuselah lebt, nämlich 969 Jahre, dass Gott diese Jahre noch Gnadenzeit schenkt. Wir sehen hier beides. Das ist bloß am Rande. Ja, ich habe schon gesagt, Henoch wandelt mit Gott. Das ist das Gleiche wie Gott hat Wohlgefallen an Henoch. Wie es die Septuaginta dann sagt in Hebräerbrief. Und Gott nahm ihn hinweg. Das kann man sich auch irgendwie, ich stelle mir das schon krass vor, wie das so war. Ich weiß ja nicht, was jetzt gerade dran war, ob Mittagessen oder auf Arbeit gehen oder nach Hause kommen. Kommt nicht, ist nicht da, die suchten ihn. Elia haben sie auch gesucht. Gell? Elisa wusste ganz genau, der ist in den Himmel aufgenommen worden, aber die anderen wollten ihm nicht glauben, sagte er, sucht halt. Ja, bei Henoch, der wurde auch gesucht, wurde nicht gefunden. Aber die Bibel sagt uns, er ist nicht irgendwo von einem Tier zerrissen worden oder irgendwas, sondern er wurde entrückt. Die Frage, die ich mir hier stelle, ist, Henoch wandelte mit Gott. Siebte Generation, er wandelt mit Gott. Und wir leben ja heute, ein paar tausend Jahre später. Wir glauben an eine fortschreitende Offenbarung. In Hebräer Kapitel 1, Vers 1 lesen wir, dass Gott in den alten Zeiten verschieden gesprochen hat, auf unterschiedliche Art und Weise, durch Propheten und so weiter. Und in der letzten Zeit, am Schluss wirklich ultimativ durch Jesus Christus. Das kannte der ja vieles noch nicht. Der steht ganz am Anfang. Wie wandelt Henoch mit Gott? Ich denke, das muss die richtige Frage jetzt hier sein, wenn wir sehen, es ist wichtig, damit Gott Wohlgefallen an uns hat, dass wir uns die Frage stellen, wie macht er das? Dann bin ich auf Römer 1 gekommen. Römer 1, Vers 18 bis 21. Das lesen wir uns kurz mal. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit. Wir haben gesehen, er hat prophezeit, das Gericht wird kommen. Das hat er irgendwie verstanden gehabt. Und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Vers 21 vielleicht noch. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Der Henoch hat mit Sicherheit sich Zeit genommen. Und es ist mein erster Appell heute an dich und auch an mich. Wir müssen uns Zeit nehmen. Wir haben vorher schon gehört, um stille Zeit muss man kämpfen. Ich auch und ich glaube, du auch. Es gibt Zeiten, da fällt es leicht, wie es der Henrik gesagt hat, und es gibt Zeiten, da fällt es schwer. Da sind so viele Sachen, die uns gefangen nehmen, wo wir drüber nachdenken müssen. Und ich denke, das ist einer der größten Punkte, den der Satan für uns in unserer heutigen Zeit bereithält. Das ist, er beschäftigt uns. Egal mit was. Das ist ihm wurscht. Ob das das Lieblingsauto ist, ob das die Lieblingsfußballmannschaft ist, ob es die Lieblingsarbeit ist oder auch schwere Arbeit, ob es Sorgen sind oder ob es Lüste sind, es ist ihm völlig egal. Hauptsache, wir haben keine Zeit zum Nachdenken. Und ich habe im Urlaub ein Buch gelesen von Hans-Peter Reuer. Das heißt, nur wer loslässt, wird gehalten. Und die machen da zum Beispiel Sachen bei ihren Freizeiten, die erwarten die Leute nicht. Die machen Erlebnispädagogik und die meinen dann, die Leute kommen da und die denken an Abenteuer und so weiter. Das machen die da auch alles. Aber eine von den Übungen, die die machen, ist, die stecken die Leute mit einem Zelt und mit einer Bibel an einen einsamen Ort, so dass sie niemand anderen sehen und lassen die Leute dort allein. Die haben da Essen da und alles nur in ihrem Umkreis. Und die Leute können dann machen, was sie da wollen quasi. Das Ziel ist natürlich, dass sie sich, weil die Bibel da ist, mit Gott beschäftigen in irgendeiner Art und Weise, dass sie mit Gott reden, beten und so weiter. Und einfach mal zwischen 24 und 48 Stunden, das ist dann natürlich auch ein bisschen wetterabhängig, gell, dass die sowas machen. Und ich habe mir gedacht, Mensch, sowas sollte ich auch mal machen. Nelly hat mich schon gefragt, die hat das Buch auch gelesen, die fand das auch eine tolle Idee. Und wir möchten das früher oder später mal umsetzen. Ich denke, das wird uns gut tun, ja, dass du einfach auch mal abschaltest, alles andere, was so wichtig erscheint. Und ich denke, das hat der Henoch gemacht. Er hatte zwar kein geschriebenes Wort Gottes, aber er hatte schon einiges, was er kannte. Und dann ist er rausgegangen in die Natur. Das ist auch etwas, was wir im letzten Urlaub festgestellt haben. Wir haben unterschiedliche Sachen gemacht, wir haben eine Rundreise gemacht und wir waren auch ja, in Monaco zum Beispiel, aber wir waren auch in der Natur. Und uns gefällt die Natur viel besser. Und an der Natur kannst du besser über Gott nachdenken als da, wo Monaco ist jetzt zum Beispiel, ist jetzt ein wirklich extremes Beispiel, das ist alles Beton, alles Menschenwerk. Du siehst da zwar 5 Tunnel übereinander und dann noch Hochhäuser oben drüber, aber es ist letztendlich alles Menschenwerk. Da kannst du jetzt als Statiker dich dafür begeistern, aber jetzt nicht, wenn du jetzt Gott kennenlernen willst. Ja. Und ich denke, das hat der Herr noch gemacht. Er ist in die Natur gegangen, hat die Sonne beobachtet, hat vielleicht Vegetation, Tierwelt, was weiß ich was, alles beobachtet. Er hat sich einfach Zeit genommen und er hat Gott gefunden. So wie es in Römer 1 geschrieben steht. Es ist möglich, natürlich jetzt nicht alles, Jesus Christus wirst du jetzt da nicht unbedingt erkennen. Diese Offenbarung, das war ein Geheimnis zu den alten Zeiten, lehrten es das Neue Testament. Aber gewisse Sachen kannst du da feststellen. Dann habe ich mir als nächstes die Frage gestellt, was wusste Henoch definitiv über Gott? Das ist jetzt eine echte Frage auch an euch. Ich habe hier eine gewisse Liste mir jetzt aufgestellt gestern, aber ihr habt vielleicht auch Ideen. Ihr seid jetzt herzlich eingeladen, mitzuteilen. Okay, Henoch wusste, Gott ist Schöpfer. Ich bin fest davon überzeugt, Henoch wusste das. Woher wusste er das? Durch Erzählungen von Adam her wurde bestimmt weitergegeben, okay. Für mich ist aber der größte Beweis, dass Henoch das wusste, Hebräer 11, Vers 6. Weil ich denke, dass Hebräer 11, Vers 6 sich auf das Wandeln und das Wohlgefallen Henochs bezieht. Und dann natürlich in zweiter Linie für uns geschrieben ist. Also für die Hebräer-Christen und dann für uns. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und vorher hatten wir gelesen, dass durch Glauben verstehen wir die Welten und dass Gott geschaffen hat und so weiter. Also ich denke, das bezieht sich auch alles auf das Wissen, das Henoch bereits hatte. Was wusste er noch über Gott? Genau, das ist jetzt Zitat Römer 1. Finde ich super. Finde ich echt super. Die Antworten sind oft naheliegend. Ja. Gottes ewige Kraft. Ja. Was wusste er noch? Ja, das waren jetzt gleich mehrere Punkte. Gott möchte Beziehung mit Menschen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, für Henoch war Gott nicht irgendwo weit weg. Sonst hätte er nicht mit ihm wandeln können, sondern Gott war neben ihm. Müssen wir nachher noch etwas genauer anschauen. Aber es ist richtig, Gott sucht Beziehung. Gott hasst Sünde, hatte Markus noch gesagt. Das heißt auch gleichzeitig, Gott ist heilig. Gott hat Sünde nicht akzeptiert, Gott hat Sünde bestraft, Gott ist gerecht. Das wusste er auch. Gott richtet. Gott kommt irgendwann mal wieder, ja. Gott ist gnädig, woher wusste er das? Genau. Und nicht nur Kain, sondern er hat auch gesehen an Abel. Gott akzeptiert eine stellvertretende Bestrafung. Er wusste, Gott wird ihn irgendwie belohnen. Richtig. Okay, wir haben jetzt einiges gefunden und wir stellen fest, allein durch Nachdenken war schon damals sehr viel Information über Gott und über den Menschen vorhanden. Ich lese mal meine Liste kurz runter. Vieles haben wir jetzt gesagt. Gott ist heilig, Gott hasst Sünde, Gott ist gerecht, Gott bestraft Sünde, Gott ist gnädig, Gott akzeptiert Opfer, Gott ist kommunikativ, Gott redet, Gott hat einen Heilsplan, Gott macht Verheißungen, Gott will Gemeinschaft mit Menschen, auch persönlich, Gott ist kreativ, Gott ist der Schöpfer, Gott erwartet Gehorsam, Gott belohnt Gehorsam, Gott ist beständig, unwandelbar, Gott sieht in das Verborgene. Bestimmt kann man diese Liste noch weiter fortführen. Und wenn wir uns mal richtig Zeit nehmen, einfach zum Nachdenken, auch zum Nachdenken, was damals schon an Informationen da war, wird uns bestimmt noch das ein oder andere einfallen. Jetzt habe ich eine weitere Frage. Ist ein verliebtes Pärchen gerade unter uns? Ja? Auch frisch verliebt? Immer noch, okay. Was machen verliebte Pärchen oder was macht jemand, der verliebt ist? Reden? Reden ist wichtig, ja? Nicht mehr logisch denken, ja? Das ist zu einem gewissen Maße, ja? Deswegen machen wir Ehekurse, damit man dann trotzdem nicht alle Logik wegschmeißt. Okay, was noch? Zeit miteinander verbringen. Ja. Wie bitte? Den anderen suchen. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Den anderen suchen. Dem anderen Freude bereiten. Das waren jetzt in dieser Abstufung, in dieser Anordnung hatte ich mir das gehofft, dass es kommt. Tschakka. Also miteinander reden, sich kennenlernen, den anderen suchen, dem anderen Freude bereiten. Henoch, wir haben gesagt, mit 65 hat er den Lichtschalter eingeschalten. Ab da war er bekehrt und ab da wandelte er mit Gott. Und dass das Wandeln mit Gott wichtig ist, lesen wir nicht nur bei Henoch, sondern wir lesen das später bei Noah, wir lesen es bei Abraham. Wenn wir das im ersten Buch Mose lesen, Wandeln mit Gott ist wichtig. Ja. Ohne Wandeln, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Okay, jetzt, wir sehen an einem verliebten Pärchen, wie, wenn man auch den anderen noch nicht so gut kennt, wie man ihn besser kennenlernen kann. Und wie man dann, wenn man ihn besser kennengelernt hat, durch Reden miteinander, durch Nachdenken übereinander, durch einander suchen, dass man dann irgendwann anfängt, darauf zu reagieren und dem anderen Freude zu bereiten. Und das ist genau das, denke ich, was Henoch auch gemacht hat, wenn er mit Gott wandelt. Er hat Gott kennengelernt und das, was er kennengelernt hat, da hat er darauf reagiert. Da hat er gedacht, Mensch, das will der, das tue ich. Wer wandelte noch mit Gott? Also wen haben wir noch als Beispiel? Also ganz am Anfang, bevor Henoch mit Gott wandelte, wandelte ja schon mal jemand mit Gott. Das war Adam, beziehungsweise der Mensch, also Adam und Eva. Gott wandelte im Garten und Gott suchte auch den Menschen. Nur der Mensch passte nicht mehr zu Gott. Und da sehen wir, Gott wandelt nicht mit jedem. Jetzt können wir bei Henoch davon ausgehen, dass Gott sich nicht Henoch angepasst hat, sondern Henoch wird sich Gott angepasst haben. Und dann haben wir ein sehr gutes Beispiel natürlich im Neuen Testament. Gott wandelte mit Jesus oder Jesus wandelte mit Gott. Wie oft sagt Jesus, der Vater und ich sind eins? Wenn man miteinander geht, ja, diese Redewendung gibt es bei uns ja auch. Wenn man miteinander geht, dann muss man einander entsprechen. Und der Apostel Paulus, der hatte auch eine Sprache dafür in 2. Korinther Kapitel 6. 2. Korinther Kapitel 6, Abvers 14 bis 16. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Hier geht es natürlich bei den Korinthern um Verbindungen, die Gläubige mit Ungläubigen eingehen. Ich denke, in erster Linie geht es hier um Geschäftsbeziehungen. Wenn ich jetzt eine Firma aufmache, dann kann ich, es wird schwierig, wenn du willst deine Firma nach christlichen Maßstäben führen und dein Partner will nur nach Profit gründen, irgendwann kriegst du dich in die Haare. Ja, da passen einfach die Grundsätze passen einfach nicht zueinander. Genauso kann man das auch auf Ehe anwenden und so weiter, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich denke aber auch, wir müssen sehen, wenn wir mit Gott wandeln wollen, wie Henoch mit Gott wandelte, dann müssen wir schauen, was sind Gottes Maßstäbe. Und wenn wir jetzt auf Gott reagieren wollen, wir lernen ihn kennen, das können wir natürlich heutzutage sehr gut durch sein Wort, nicht nur durch Nachdenken und Natur betrachten. Wir sind in der glücklichen Lage, wir haben Gottes Wort, die Offenbarung von seinem Willen, da können wir drin lesen, können wir verschiedene Sachen feststellen und irgendwie merken wir auch, wir sollten darauf reagieren. Und wenn wir wirklich mit Gott wandeln wollen, dann wollen wir auch darauf reagieren. Das fällt uns mal mehr leichter, mal schwerer, aber grundsätzlich wollen wir positiv darauf reagieren. In Epheser Kapitel 5, da finden wir sehr viel, auch wie Wandeln mit Gott aussehen könnte. Epheser Kapitel 5, da lesen wir zum Beispiel in Vers 2, wandelt in der Liebe. Oder in Vers 9, die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und dann in Vers 10 gleich, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wir haben vorher gesehen, das Leben von Henoch war für Gott wohlgefällig. Es war so wohlgefällig, dass Gott den Henoch entrückte. Und der Harry hat vorher auch schon was erwähnt von Entrückung und so weiter. Der Henoch ist jetzt ein Model dafür geworden. Das ist der Prototyp. Henoch ist der Beweis auch für die Ausführungen im Thessalonicher Brief oder was Jesus in seinen Endzeitreden auch hin und wieder erwähnt, es wird eine Entrückung geben. Es wird natürlich, sind die glücklich, die dann in dieser Zeit leben. Aber ich habe mit Erwin neulich darüber und mich ausgetauscht. Da hat der Erwin gesagt, wieso aufzuerstehen, ist doch auch toll. Ja, ist auch gut, gell? Wenn du dir so vorstellst. Ja, okay, ich will jetzt nicht zu plastisch werden. Verträgt nicht jeder. Ich stelle mir das schon auch toll vor. Gott wird es auf irgendeine Art belohnen, ob durch Auferstehung oder durch Entrückung, das überlassen wir ihm. Aber er wird es belohnen. Jetzt habe ich mir noch ein paar praktische Punkte aufgeschrieben. Wie kannst du mit Gott wandeln? Erster Punkt, nimm dir Zeit. Denke nach. Lerne Gott kennen. Schau dir Jesus an. Rede mit Gott. Pass dich dem Wesen Gottes an. Ja, die Bibel nennt es auch Leben im Geist. Wenn ihr da irgendwo noch was braucht zum Suchen, gibt es viel zum Lesen in Römer Kapitel 8 zum Beispiel oder auch Epheser 5. Wenn du etwas erkannt hast, also wichtig ist nicht der Maßstab von anderen, was jetzt Bruder oder Schwester erkannt haben. Wichtig ist, was du erkannt hast. das, was du erkannt hast, reagiere darauf. Wandeln heißt auch wachsen mit Gott. Ja. Du darfst jetzt nicht, der Henoch ist uns jetzt ein Vorbild. Er hat 300 Jahre lang mit Gott gewandelt, bis Gott ihn hinweggenommen hat. Und bestimmt ist dieses Wandeln, oder ich habe mir mal eine Predigt von Herbert Janssen angehört, der redet auch davon, dass Henoch ging mit Gott spazieren. Ja. Diese Spaziergänge, sage ich jetzt mal, die sind immer intimer und immer weitergegangen. Ja. Die Erkenntnis wuchs und die Reaktion darauf wuchs. Und so wie eine Liebe wächst, auch in einer Ehe, so kann auch das Wandeln mit Gott wachsen. Deswegen nimm dir nicht falsche Maßstäbe oder jemanden, der, was weiß ich, beim Marathon schon bei Kilometer 40 ist und du bist jetzt gerade frisch bekehrt, sondern ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir auch darauf hinweisen, das, was du erkannt hast, reagiere darauf. Ja? Und dann wirst du immer weiter in der Erkenntnis auch wachsen. Reagiere auf das, was du erkannt hast, und im Prinzip geh mit Gott spazieren. Genieße es. Wenn wir uns Jesus anschauen, ich habe vorher gesagt, Jesus ist das ultimative Beispiel, das letztendliche Beispiel. In Hebräer sehen wir, er ist die Erfüllung letztendlich von jedem Aspekt, den du betrachtest. Da stellen wir auch fest, er war mit Gott. Und das Allerschlimmste für ihn war, wo er am Kreuz hing, wo er dann schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich persönlich, ich erlebe das selber auch und denke auch, ihr erlebt es, du erlebst es, jeder erlebt es, der mit Gott wandelt. Du willst nicht mehr ohne ihn. Es ist unvorstellbar. Und deswegen, wenn es so toll ist, dann genießen wir es. Ja, damit bin ich am Schluss der Betrachtungen der Aspekte, die wir bei Henoch sehen, Wandeln mit Gott. Und ich möchte euch dazu ermuntern, dieses Wandeln mit Gott zu genießen und ja, einfach weiterzubringen.